Deutschlandfunk. Systemfragen.
Sexarbeit bedeutet für mich die Hölle, Stress, Erniedrigung, Geld für Drogen und halt negative Erfahrungen.
Manchmal gefällt es dir, manchmal nicht. Es hängt davon ab, weil verschiedene Kunden zu dir kommen.
Sexarbeiterin, das ist die reinste Form des Matriarchats, das auf dieser Erde übrig geblieben ist.
Zitate von Menschen in der Prostitution und Sexarbeit. Aus einer Studie der Deutschen AIDS-Hilfe eingesprochen, haben das Kolleginnen aus der Redaktion. Zitate, die vielleicht schon ein bisschen zeigen, das ist ein heißes Eisen. Es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven und Positionen in Wissenschaft und Gesellschaft. Das zeigt auch die Debatte darum, ob Deutschland das sogenannte nordische Modell einführen soll. Also Prostitution kriminalisieren, indem der Kauf von Sex unter Strafe gestellt wird, so wie es die CDU-CSU-Fraktion will, in einem Antrag im Bundestag. In dieser Folge wollen wir klären, wie es den Menschen in der Sexarbeit geht. Aber vorab wollen wir, das bin ich, Till Opitz und Reporterin Hanna Ender aus dem Systemfragenteam, Ihnen und euch die wenigen Zahlen und Fakten zusammentragen. Es fängt ja schon beim Wording an, ne? Da gibt es ja Streit. Sex gegen Bezahlung, ist das Prostitution oder Sexarbeit, Hanna?
Ja, das kommt ganz darauf an, mit wem man über dieses Thema spricht und welche Vorstellung von Prostitution, Schrägstrich, Sexarbeit dahinter steckt. Für die einen ist Sex gegen Geld eine selbstgewählte, selbstbestimmte Tätigkeit, daher benutzen sie den Begriff Sexarbeit. Und für andere ist es Ausdruck von Abhängigkeit, Zwang und Ausbeutung. Deswegen finden sie den Begriff Sexarbeit ja so ein bisschen verharmlosend, denn es ist aus ihrer Sicht keine selbstbestimmte Arbeit oder Tätigkeit. In der Wissenschaft wird häufig beides benutzt. So gibt es zum Beispiel eine Gesellschaft für Sexarbeit und Prostitutionsforschung. Mhm. Julia Wege, die hat lange als Sozialarbeiterin Frauen in der Prostitution beraten, eine Fachstelle geleitet. Heute ist sie Professorin für soziale Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Und sie sagt, auch in der Szene wird das ganz unterschiedlich gesehen.
Einige sehen sich wirklich als Sexarbeiterin, aber ich habe festgestellt, der Großteil der Frauen, die sehen sich nicht als Sexarbeiterin, die sagen eher, sie sind Prostituierte. Aber das handelt sich natürlich auch überwiegend um Frauen, die nicht wirklich selbstbestimmt und freiwillig in diesem Bereich tätig sind. Die Gewalt erlebt haben, die sagen, mir geht's nicht gut im Job. Die können nicht selbstbewusst sagen, Sexarbeit ist für mich Arbeit.
Genau, also eine einfache Antwort, wie wir sehen, gibt es nicht. Und auch wir werden hier in dieser Episode beide Begriffe verwenden.
Das heißt, wirklich diese Begrifflichkeit ist schon schwierig zu lösen.
Genau, Julia Wege hat auch für sich selbst nach einer Lösung gesucht, mit der sie zufrieden ist.
Deswegen haben wir jetzt in der Beratungsarbeit, in der sozialen Arbeit immer davon gesprochen, nicht von Prostituierten, sondern von Frauen in der Prostitution. Das war uns auch ganz wichtig, zum Beispiel in dem Wording von den Flyern, dass wir wirklich immer die Frauen im Fokus haben. Ja, sie sind im rotlichen Milieu tätig, aber trotzdem sind es Frauen, Frauen unserer Gesellschaft.
Oder Männer oder non-binäre Personen in der Prostitution, denn die gibt es ja auch.
Wenn auch in kleinerem Umfang, ne, glaube ich.
Genau. Je nach Umständen wird zum Teil auch nochmal differenziert zwischen Armutsprostitution, Gelegenheitsprostitution, Zwangsprostitution. Rechtlich ist Sexarbeit in Deutschland weitgehend legalisiert. Vor 2002 war das noch anders, da war es sittenwidrig. Verboten ist aber jegliche Form von Menschenhandel. Also natürlich auch Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung. Und auch Zuhälterei ist in Deutschland verboten, zumindest per Gesetz.
Weiß man eigentlich, wie viele Menschen das betrifft, also wie viele in der Prostitution arbeiten?
Und das ist ganz, ganz schwer valide zu sagen. Es gibt kaum offizielle Zahlen. Bis Ende 2023 waren bei den Behörden in Deutschland rund 30.600 Prostituierte nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet, also offiziell. Das ist nach Einschätzungen von vielen Beratungsstellen und Frauenrechtsorganisationen aber nur ein ganz kleiner Teil derer, die wirklich in der Prostitution arbeiten. Wenn man da anfängt zu recherchieren, je nach Organisation oder Quelle, schwanken die Schätzungen zwischen 60.000 und 250.000 Menschen. Und wie du schon gesagt hast, ganz überwiegend sind das Frauen.
Und oft heißt es ja auch, es sind überwiegend Menschen mit Migrationsgeschichte, Migrantinnen.
Genau, das ist richtig. Das Bundesministerium für Familie schätzt auf Grundlage der bisher erhobenen Daten, dass rund 80% der angemeldeten Prostituierten keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Davon stammt ein ganz großer Teil der Menschen aus Südosteuropa, häufig aus Bulgarien, Rumänien, zunehmend auch aus der Ukraine. Die Meldedaten beim Statistischen Bundesamt zeigen auch ein ähnliches Bild, nur ein knappes Fünftel der Gemeldeten sind dort Deutsche.
Viele Zahlen, die aber nicht unbedingt abbilden müssen, ne, wie es in der Realität aussieht, läuft. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat auch deswegen eine sogenannte qualitativ-partizipative Studie zu den gesundheitlichen Bedarfen von SexarbeiterInnen in Deutschland gemacht. Du hast diese Studie, die dieses Jahr rausgekommen ist, gelesen. Worum geht's da?
Ja, es geht vor allen Dingen um den Gesundheitsaspekt, ne, um mögliche Empfehlungen auch für die Politik. Bei der Studie war es so, über 2 Jahre wurden 80 Sexarbeitende befragt, immer so in kleinen Gruppen, wo sie dann auch direkt über das Thema diskutieren konnten. Und das in 6 verschiedenen Städten in Deutschland. Darunter waren Menschen verschiedener Nationalitäten und Geschlechter, die Sex aus einer Vielzahl von Motiven gegen Geld anbieten, also von finanzieller Not oder Drogensucht bis hin zur Leidenschaft für die Tätigkeit.
Jetzt ist das eine partizipative Studie. Was bedeutet das?
Das bedeutet, es gab verschiedene Gruppen von SexarbeiterInnen und Prostituierten, die befragt wurden. Und diejenigen, die diese Gruppendiskussion durchgeführt haben, die waren selbst auch SexarbeiterInnen, SexaktivistInnen oder Personen aus der Beratung. Die Idee dahinter ist, es ist ja für externe Forschende inhaltlich sehr schwer zu erkennen, worum es geht bei dem Thema, weil man zum Beispiel bestimmte Begriffe oder Codewörter gar nicht richtig einordnen kann. Daher der partizipative Peer-Ansatz sozusagen.
Und ist das dann noch wissenschaftlich letztlich?
Ja, das ist es. Es ist nicht repräsentativ, aber dennoch wissenschaftlich. So ein Ansatz wird vor allem dann in der qualitativen Forschung gewählt, wenn man sonst nicht oder kaum an Betroffene herankommt. Zum Beispiel eben, weil ein Thema extrem tabuisiert ist, was es ja bei Sexualität und Prostitution ist. Betroffene überhaupt dazu zu bekommen, sich zu äußern und zu öffnen und auch eben an Untergruppen heranzukommen, so die Projektleiterin der AIDS-Hilfe-Studio Eleonore Wilhelms.
Die Peer-Forschenden kommen entweder direkt aus den Communities oder sie sind ganz nah dran. Das sind, wenn ich das Beispiel drogengebrauchende Sexarbeiterin nenne, das war eine Sozialarbeiterin, die schon sehr, sehr lange für diese Gruppe arbeitet. Dank Personen, die aus den Communities heraus sind, die selbst sehr unterschiedlich waren, konnten wir eben eine große Bandbreite abbilden in der Studie.
Ein Nachteil könnte aber zum Beispiel sein, dass man durch diesen partizipativen Ansatz so ein bisschen Gefahr läuft, nur in der eigenen, in Anführungsstrichen, Bubble zu forschen und keinen Zugang hat zu Personen, die eventuell gar nicht über ihre Tätigkeit sprechen möchten oder können.
Vielleicht auch, weil sie das nicht selbstbestimmt machen?
Genau, zum Beispiel. Insgesamt finde ich, dass die Studie sich aber doch bemüht hat, die Diversität von Sexarbeitenden und Prostituierten abzubilden. Gut die Hälfte der Befragten waren Frauen, rund 1/4 trans, aber auch 11 Männer und 4 non-binäre Personen haben mitgemacht. Die Leute kamen aus 23 unterschiedlichen Ländern. Es waren, wie gesagt, drogengebrauchende Personen genauso dabei wie Transpersonen, alles Gruppen, die bisher kaum untersucht worden sind.
Und jetzt lass uns mal zum Kern kommen. Was haben die Menschen gesagt, wie es ihnen geht? Also das Ziel war ja, mehr über den Gesundheitsbedarf, was Sexarbeitende brauchen, rauszufinden.
Genau, also sie haben gesagt, dass sie sich eigentlich alle eine bessere Gesundheitsversorgung wünschen. Viele der Befragten hatten zum Beispiel keine gesetzliche Krankenversicherung, was ein großes Problem ist. Und alle Gruppen kämpfen eigentlich mit 4 Grundproblemen. Das ist Kriminalisierung des Bereichs, Gewalterfahrung, finanziellen Druck und psychische Belastung. Ob bzw. wie gerne diese Menschen in der Sexarbeit bzw. Prostitution tätig sind, das war sehr, sehr unterschiedlich, sagt die Studienleiterin Eleonore Wilhelms.
Es ist nicht so, dass manche sagen, es ist ganz schlimm und andere sagen, es ist super, sondern die Antworten sind sehr, sehr vielfältig. Also die allermeisten haben Sexarbeit beschrieben als eine Tätigkeit, die okay ist und machbar. Einige haben gesagt, dass sie Lust empfinden oder Spaß haben mit manchen Kunden. Manch andere sagen, dass sie überhaupt keine Lust und überhaupt keinen Spaß dran haben.
Ja, also insgesamt hat sich in der Studie der Deutschen AIDS-Hilfe ein sehr breites Spektrum gezeigt.
Eine der großen Fragen ist ja, wie freiwillig oder unfreiwillig ist Prostitution, Sexarbeit? Konnte die Studie da Erkenntnisse liefern?
Ja, also man kann im Rahmen dieser Studie am wenigsten von selbstbestimmter Sexarbeit sprechen, wenn die Menschen arm sind oder wenn Menschen eine Suchterkrankung haben oder zum Beispiel eine Aufenthaltsgenehmigung fehlt, erklärt Eleonore Wilhelms.
Wir haben große Abhängigkeitsverhältnisse, wenn Armut im Spiel ist. Wenn man in einer Woche noch fast nichts verdient hat, dann ist man viel mehr darauf angewiesen, das zu tun, was der Kunde, der kommt, möchte, auch wenn man es selbst eigentlich gar nicht will. Der Druck kommt bei manch anderen von Drittpersonen. Das sind zum Beispiel Vermieter von Zimmern in Prostitutionsstätten, die bestimmte Situationen ausbeuten können, wie zum Beispiel, wenn eine Sexarbeiterin keine Papiere hat.
Ein Ergebnis der Studie ist auch, dass Sexarbeitende mit Migrationshintergrund viel, viel größere Schwierigkeiten haben, dass Menschen ohne Papiere, ohne gültigen Aufenthaltsstatus zum Beispiel Beratungsangebote meiden, weil sie Institutionen generell misstrauen, weil sie zum Beispiel fürchten, abgeschoben zu werden.
Und wer sind diejenigen, wenn es die gibt, die sagen, dass sie selbstbestimmt und gerne dort arbeiten?
Also am ehesten ist das, finde ich, bei der Gruppe der Trans-SexarbeiterInnen aufgefallen.
Was ja eher eine kleinere Gruppe ist, muss man sagen, ne?
Genau, richtig. Die Trans-SexarbeiterInnen verstehen Sexarbeit als einen wichtigen Beruf, der sie, so die Studienleiterin Eleonore Willems, empowert. Also als ein Beruf, in dem sie ihre Identität in Anführungsstrichen ungestört ausleben können. Ich sage in Anführungsstrichen, denn vor allem die Transfrauen, die auf der Straße arbeiten, die haben auch von vielen Gewalterfahrungen berichtet und davon, dass sie gesellschaftlich ausgegrenzt werden, keine Hilfe in Notsituationen erhalten und auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden.
Das eine ist Stigmatisierung. Darüber wurde in allen Fokusgruppen gesprochen. Es tut weh, über die Tätigkeit nicht reden zu können, ohne verurteilt zu werden oder ohne das zu fürchten. Darüber haben wirklich alle gesprochen.
Diese Erfahrung der Ausgrenzung innerhalb der Gesellschaft haben alle StudienteilnehmerInnen gehabt.
Erklärtes Ziel der Studie war ja auch zu schauen, was würde Menschen in der Sexarbeit, Prostitution helfen. Gibt es da jetzt konkrete Empfehlungen?
Also die Studie fügt zum Schluss Empfehlungen zur Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Gesundheitsbedingungen von SexarbeiterInnen zu. Da geht es vor allem um eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung, um Prävention von HIV und Erweiterung von Beratungsangeboten, also insbesondere für sexuelle Gesundheit natürlich, aber auch psychisch-therapeutische Angebote. Und natürlich geht es der Deutschen AIDS-Hilfe, die Studie veröffentlicht hat, auch ganz konkret um Einfluss auf politische Fragen. Nämlich, wie gehen wir in Deutschland mit Prostitution um?
Und damit sind wir dann im Kern der Debatte sozusagen, genau. Nordisches Modell, Sexkauf kriminalisieren oder nicht. Da bleiben Prostituierte ja straffrei, Freiern droht aber Strafe bis hin zum Knast, zumindest in Schweden. Auch Frankreich und Israel haben das Modell inzwischen eingeführt. Wie positioniert sich die Studie da?
Ganz klar gegen das nordische Modell. Studienleiterin Eleonore Willems bzw. die Deutsche AIDS-Hilfe fordern, Sexarbeit eher weiter zu entkriminalisieren, so ihre Deutung.
Es ist einfach aus dieser Studie abzuleiten, dass eine Kriminalisierung von Freiern die Konsequenz hätte, Sexarbeit als Tätigkeit würde noch mehr zu etwas Kriminellem und das hätte zur Folge, Menschen würden dieser Tätigkeit in illegalen und abgelegenen Orten nachgehen, um nicht erwischt zu werden. Wenn man einen Teil des Geschäfts kriminalisiert, dann kriminalisiert man das Ganze.
Willems geht halt davon aus, dass es die Schwächsten innerhalb von Prostitution und Sexarbeit am stärksten treffen würde, wenn man sozusagen die Kunden kriminalisieren würde.
Und gibt es da auch Gegenpositionen in der sozialen Arbeit, also die für ein Sexkaufverbot argumentieren?
Ja, die gibt es. Julia Wege von der Hochschule Ravensburg-Weingarten sieht das anders. Sie forscht zu sozialer Arbeit und Gesundheit, hat auch selbst ihre Doktorarbeit zum Thema Prostitution geschrieben und dafür auch qualitative Interviews mit Prostituierten geführt. Und sie kommt zu einem anderen Ergebnis.
In den Gesprächen mit den Frauen habe ich natürlich auch immer herausfinden wollen, wie sehen die das? Was sind denn deren Wünsche? Und wir sehen die Frauen in der Sexarbeit, die da auch gut organisiert sind in Verbänden, die können sich sehr klar artikulieren. Frauen, die aber nicht selbstbestimmt als Sexarbeiterin in dem Bereich sind, die werden nicht in Talkshows eingeladen. Aber mit diesen Frauen habe ich viele Jahre zusammengearbeitet und das Elend ist so unfassbar groß. Die Frauen kommen jahrelang nicht aus diesem kriminellen System heraus und die haben mich wirklich immer angefleht, Prostitution muss man eigentlich verbieten.
Also Julia Wege sieht einen direkten Zusammenhang von Kriminalität, Menschenhandel und Prostitution. Sie sagt, die Legalisierung von Prostitution habe erst Tür und Tor geöffnet für Zwangsprostitution, weil viele Frauen und teilweise eben auch Männer aus Osteuropa gezielt nach Deutschland gelockt werden, eben mit dem Argument, dort sei es ja legal. Insofern ist sie für die Kriminalisierung in Form eines Sexkaufverbots.
Seit 2017 gibt es ja das Prostituiertenschutzgesetz. Das sollte die Lage ein Stück weit verbessern. Freier müssen beim Sex zum Beispiel seitdem ein Kondom tragen, laut Gesetz zumindest. Hat diese Regelung nichts gebracht?
Julia Wege sagt nein, also zumindest nicht genug.
Das Prostituiertenschutzgesetz hat nicht den Schutz erzielen können, der angemessen ist für die Frauen, die insbesondere Opfer sind von Gewalttaten, die hier ausgebeutet werden. Insofern habe ich mir natürlich auch die Länder angeschaut, die das nordische Modell schon eingeführt haben. Ich muss sagen, dass mich das einfach überzeugt hat. Also es gibt nicht die perfekte Lösung, aber es ist die bessere Alternative, die wir momentan haben. Insofern bin ich für das nordische Modell.
Und Hanna, gibt es denn Untersuchungen, Studien, wie sich so ein Sexkaufverbot auswirkt, welche Effekte das hat?
Ja, zum Beispiel hat die schwedische Regierung eine Evaluation in Auftrag gegeben und sagt, Straßenprostitution und Menschenhandel hätten abgenommen. Über diese Evaluation wird dann aber auch selbst wieder viel diskutiert. Zwei schwedische Wissenschaftlerinnen haben sie in einer Analyse so ziemlich auseinandergenommen. Wobei ich finde, auch in dem Text merkt man direkt, wie hochpolitisch das Thema ist und dass es da wirklich ja keine in Anführungszeichen neutrale Wissenschaft gibt. Mhm. Und dann gibt es auch eine Studie aus Frankreich, die sogar zu einem gegenteiligen Ergebnis kommt. Das nordische Modell habe die Lage vieler Frauen eher verschlechtert. An der Studie gibt es aber auch wieder Kritik, sie sei unwissenschaftlich. Also auch bei denen, die dazu forschen, vor allem in der sozialen Arbeit, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen und Studienergebnisse.
Wow, es ist wirklich ein sehr umstrittenes Feld. Danke, Hanna Ender. Wenn es um Sexarbeit und Prostitution geht, um die Lage der Menschen dort, dann kommen viele Studien, Erkenntnisse aus der sozialen Arbeit. Warum eigentlich? Claudia Steckelberg ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit und Professorin für Sozialarbeitswissenschaft in Neubrandenburg. Ja, woher kommt diese Verbindung?
Ja, soziale Arbeit ist ja immer da unterwegs oder kommt immer dann ins Spiel, wenn es um soziale Probleme geht. Das heißt, die soziale Arbeit kommt mit SexarbeiterInnen in Kontakt, wenn sie in problematischen Lebenslagen sind, Wohnungsnot haben, Drogen gebrauchen, in Armut leben oder Gewalterfahrung machen, dann kommt soziale Arbeit mit ihnen in Kontakt oder ausgegrenzt werden und da eine Unterstützung brauchen.
Das heißt, das sind dann zum Beispiel Beratungsstellen für Prostituierte zu rechtlichen Geschichten. Es ist aber auch Streetwork auf dem Straßenstrich. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, es gibt die sogenannten Fachberatungsstellen und die machen alles. Also da gibt es Beratungsstellen, da muss man dann hinkommen. Die warten aber nicht nur, dass die Leute zu ihnen kommen, sondern die suchen auch auf der Straße oder an Orten, wo Sexarbeiterinnen eben arbeiten und versuchen, Kontakt aufzunehmen. Da geht es um, wie kann ich mich anmelden? Es geht um Safer Sex, wie kann ich aussteigen? Also um all diese Fragen, die im engeren Sinn damit zu tun haben. Und dann kommt es darauf an, welche Probleme die entsprechende Person denn sonst noch hat. Also wenn ein Drogenkonsum ist, den die Person nicht mehr will, dann wird entweder dort beraten oder es wird gesagt, das können wir jetzt nicht so gut, aber wir kennen eine Beratungsstelle in der Drogenhilfe, mit denen haben wir guten Kontakt, die haben auch keine Vorurteile gegenüber Sexarbeiterinnen, gehen Sie doch da mal hin.
Die Debatte um das nordische Modell ist teilweise sehr kontrovers, emotional. Wie ist das in der Wissenschaft der sozialen Arbeit? Gibt es da ähnlich unterschiedliche, ja unversöhnliche Positionen wie in Politik und Gesellschaft?
Ich würde unterscheiden zwischen einer grundsätzlichen Frage von der Einstellung zu Sexarbeit, darüber kann man ja diskutieren, aber eine Einigkeit in der Wissenschaft gibt es, dass Sexarbeitenden unbürokratisch und niederschwellig Hilfen angeboten werden sollen. Wenn man sich die berufsethischen Grundlagen der sozialen Arbeit anschaut oder die Menschenrechte, dann ist eine Kriminalisierung oder auch so eine paternalistische Haltung, wir wissen, was für euch gut ist, wir verbieten das mal, weil wir wissen, das ist nicht gut für euch, ist kein Prinzip der sozialen Arbeit, ist mit der Berufsethik sozialer Arbeit auch nicht vereinbar. Soziale Arbeit kümmert sich um soziale Probleme. Von daher kann ja soziale Arbeit, kann ja sagen, würde eine Kriminalisierung von Sexarbeit, also ein Sexkaufverbot, den Sexarbeiterinnen helfen oder hilft sie eben nicht? Und die Erfahrungen in der sozialen Arbeit zeigen, dass eine Kriminalisierung nicht hilfreich ist. Also wenn ein Bereich kriminalisiert ist, dann werden die Arbeitsbedingungen eher schwerer. Das sieht man in der Drogenhilfe, dass so eine Kriminalisierung dazu führt, dass sich die Situation der betreffenden Menschen verschlechtert. Die Adressatinnen sind dann schlechter erreichbar.
Warum glauben Sie das? Das nordische Modell sagt ja, es wählt sozusagen einen anderen Ansatz, dass man eben nicht Sexarbeit, Prostitution bestraft, die Leute, die das anbieten, sondern wechselt quasi auf die andere Seite, auf die Nachfrage, auf die Kunden.
Naja, aber das hat ja Auswirkungen. Also wenn es jetzt ein Kaufverbot für Physiotherapie gibt, dann hat das Auswirkungen auf diejenigen, die das anbieten. Das ist doch klar. Ich kann es nicht mehr so öffentlich machen. Ich kann nicht mehr Werbung dafür machen. Ich muss das irgendwie so machen, dass es unter der Hand läuft. Und das hat eben zur Folge, das sagen die Studien ja auch, dass beispielsweise die Straßenprostitution nachlässt und dass es dann aber eher in Räumen stattfindet, in denen man auch als soziale Arbeit nicht mehr so viel Zugang hat.
Und das auch vielleicht verschwindet in den Untergrund. Wenn man sich aber ein Argument der Befürworterinnen des Sexkaufverbots anschaut, dann sagen die ja häufig, naja, bei Sexarbeit, Prostitution ist eben ein Stück weit immer auch Zwang im Spiel. Das ist nicht wirklich selbstbestimmt.
Also immer die Frage, ist das jetzt völlig selbstbestimmt? Der Begriff irritiert mich immer, weil ja die Frage ist, welche Lohnarbeit ist denn völlig selbstbestimmt? Wenn man sich verschiedene Arbeitsverhältnisse anschaut, dann sieht man, das ist vor allem auch fremdbestimmt. Also es gibt einen Arbeitgeber, der vorschreibt, was man machen soll. Es gibt in vielen Bereichen auch Ausbeutungsverhältnisse, die gewerkschaftlich angeprangert werden, bis hin zu menschenunwürdigen Zuständen, beispielsweise in der Ernte.
Also so im Sinne, man wird auch mit woanders mit falschen Versprechungen gelockt?
Ja, oder man ist gezwungen, Dinge zu tun, die man nicht tun will, um zu überleben. Es ist ja nicht so, dass Menschenhandel erlaubt ist. Und Menschenhandel findet auch nicht nur in der Sexarbeit statt, sondern in vielen anderen Bereichen.
Und da müssten dann Ressourcen, Polizei, Ermittlungen sozusagen hingelegt werden.
Genau, deswegen braucht man zum einerseits Strafverfolgung und man braucht eine Beratung von Menschen in Not, die soziale Arbeit bietet.
Ich habe auch bei der Recherche jetzt für diese Folge mit Leuten gesprochen, die eben gesagt haben, ich habe da so viel Elend erlebt, zum Beispiel im Straßenstrich und so weiter. Können Sie nachvollziehen, dass auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sozusagen zu dem Schluss kommen, lasst uns doch jetzt mal das nordische Modell ausprobieren, vielleicht wird es dann besser?
Im öffentlichen Diskurs kann ich das nachvollziehen, wenn man viel Elend sieht, dass man eine schnelle Lösung will und dass ein Verbot und ein Zwang was ist, das ist so ein Impuls, der ist ja total nachvollziehbar. Also man will Menschen beschützen, man will sofort, dass so ein Elend aufhört. Fachlich kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, ich kann den Impuls nachvollziehen, aber fachlich wissen wir, dass das eben in der sozialen Arbeit so ist. Wir sehen viel Elend, also das sehen wir in der Jugendhilfe, Kinder, Familien aufwachsen, in der Drogenhilfe. Ich habe mit jungen Menschen auf der Straße gearbeitet, also wenn man da 14-Jährige sieht, die sich auf der Straße wie durchschlagen, das ist viel Elend, das man sieht. Aber dieser durchaus menschliche Impuls, ich möchte die jetzt schnappen, das verbieten, dass das so ist, das ist kein professioneller, das ist kein fachlicher, sondern es gibt fachliche Grundlagen, die beispielsweise sagen, dass auch bei den jungen Menschen auf der Straße, es nützt nichts, sie einzusperren oder in geschlossene Unterbringung zu bringen. Dazu gibt es Forschung und das muss soziale Arbeit hinkriegen, sich zu fragen, okay, was ist professionell, was ist wirklich hilfreich? Weil das Erste hilft nur mir. Also es hilft mir, dass ich das besser aushalte, wenn ich so ein Verbot mache, aber um mich geht's nicht.
Es ist ein Sprengstoffthema, das können wir, glaube ich, festhalten. Hanna Ender ist noch bei mir, wie Prostitution seitens der Politik zu regeln ist, was da am Ende wirklich hilfreicher ist für die Menschen in der Sexarbeit, was ja auch unterschiedliche Menschen sind, das lässt sich kaum sagen, oder?
Ja, das ist absolut schwierig, eben weil dieses Feld so hoch politisch und politisiert ist. Es kommt ja auch immer auf die Perspektive an. Und kriminologisch ist das vielleicht auch nochmal anders als aus der Sicht der sozialen Arbeit. Auch die Feministinnen sind ja übrigens uneins und ich glaube, da spielen auch ganz viele persönliche Einstellungen und Erfahrungen mit rein. Wie gucken wir auf Sexualität? Welche persönlichen Einstellungen haben wir dazu?
Das kann ich absolut bestätigen. Ich habe für den Schwestersender Deutschlandfunk Nova auch zu dem Thema mit unterschiedlichsten Leuten gesprochen. Oft konnte ich die Perspektive sehr gut nachvollziehen von einer Aussteigerin, ja, aber auch von einem selbstbestimmten Sexarbeiter und so weiter. Da gibt es gute Argumente, finde ich, auf beiden Seiten. Es ist sehr, sehr auch polarisiert. So mein Eindruck.
Ja, die Bruchlinien, die sieht man ja auch bei Verbänden und Organisationen. Terre de Femmes zum Beispiel spricht sich sehr klar für das nordische Modell aus. Amnesty International rät zum Beispiel dringend davon ab. Und jede Seite bringt halt ihre eigenen Forschungsergebnisse und Argumente vor.
Und deshalb, glaube ich, braucht es auch in vielen Bereichen noch mehr Forschung, nicht nur in der sozialen Arbeit. Und nächstes Jahr tatsächlich soll da auch ein bisschen noch was kommen, zumindest für Deutschland.
Ja, das Bundesfamilienministerium hat das Kriminologische Institut Niedersachsen mit einer sehr ausführlichen, breiten Evaluation des deutschen Prostitutionsgesetzes Prostituiertenschutzgesetzes beauftragt. Die Ergebnisse sollen 2025 kommen und das wird richtig spannend, auch mit Blick darauf, wie die neue Bundesregierung aussehen wird.
Vielleicht berichten wir dann in den Deutschlandfunk Systemfragen wieder über Sexarbeit, Prostitution. Sehr spannend, was da kommt. Danke an Hanna Ender. Danke Ihnen und euch fürs Interesse. Am Mikrofon war Till Opitz. Die Redaktion hatte Katrin Kühn. Und zum Schluss eine Hörempfehlung. Die AIDS-Leugner, die zweite Staffel ist da. Wir schauen auf Wunderheiler in Deutschland, die vor mehreren Jahrzehnten das HIV-Virus geleugnet haben.
AIDS-Leugner, die gab und gibt es nicht nur in Amerika oder Südafrika, sondern auch in Deutschland.
Was verursacht solche Krankheiten wie BSE, SARS, AIDS oder Hepatitis C wirklich? Ist das ein Virus? Ist es ein Virus und noch etwas anderes?
Wir sind Jonas Rehse und Christopher Weingart und wir erzählen davon in unserem Podcast Die AIDS-Leugner, Staffel 2. Wunderheiler in Deutschland.
Auch hierzulande ist AIDS lange tabu. Lange gibt es keine wirksamen Medikamente. Und als es sie gibt, haben sie schwere Nebenwirkungen. Verschwörungserzählungen machen sich breit.
Es ist so, dass an der AIDS-Problematik ja Milliarden Dollar hängen.
Und manche Ärzte versprechen sanfte Therapien und Naturheilmittel.
Die Leute haben nach allen möglichen Strohhalmen gegriffen. Sprechendes Wasser, antiviraler Brotaufstrich.
Die AIDS-Leugner, Staffel 2, Wunderheiler in Deutschland. In der Deutschlandfunk-App und überall sonst im Podcast DLF-Doku-Serien.